Woraus müssen wir errettet werden? Wir haben gesehen, dass das bereits im 2. Mosebuch, in diesem alttestamentlichen Buch, sehr deutlich wird, dass der Mensch errettet wird aus der Gewalt eines fremden Herrschers, aus der Gewalt Satans. Er muss errettet werden von der Knechtschaft der Sünde. Er muss errettet werden vom Gericht, unter dem er der Sünde wegen steht. Und er muss gerettet werden vom Tod und schließlich gerettet werden aus diesem System, in dem er gefangen gehalten ist und für das er lebt, nämlich er muss gerettet werden aus der Welt. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie deutlich bereits das Alte Testament solche Wahrheiten, die wir im Neuen Testament ausdrücklich ausformuliert finden, vorwegnimmt. Nicht in buchstäblicher, ausdrücklicher Lehre, das noch nicht, aber in unmissverständlichen Hinweisen, in Vorbildern oder in Schattenbildern. Wir kommen zum Teil 2 des 2. Mosebuches, die Kapitel 2 bis 12 geben Antwort auf die Frage, wie wird der Mensch errettet? Dieses Wie wird ebenfalls unmissverständlich beantwortet. Nun, es ist sicher so, dass die Israeliten, die das Alte Testament lasen, dass sie nicht so viel darin sahen, wie wir jetzt darin zu sehen vermögen, die wir das Neue Testament besitzen, in denen der Geist Gottes wohnt, der uns dieses Wort des Alten Testaments aufschließt. Aber mit dem Licht des Neuen Testaments erkennen wir ganz deutlich, was das 2. Mosebuch sagt, auch über diese Frage, welche Antwort sie gibt auf diese Frage, wie wird der Mensch errettet? Die Kapitel 2 bis 12, daran erinnert ihr euch noch von gestern Abend, sie beginnen mit einem Hinweis darauf, dass Gott retten will, indem er einen Retter in dieser Welt geboren werden lässt. Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, die Geburt eines Sohnes. Wir lesen das ganze Alte Testament, wir lesen die Geschichte eines steten Niedergangs eines von Gott erlösten und berufenen Volkes, und wir werden im Alten Testament, oder im Alten Testament wird die Sehnsucht nach einer größeren und besseren Errettung geweckt. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Und was lesen wir auf der ersten Seite des Neuen Testaments? Eine Frau wird schwanger und gebiert einen Sohn. Das ist die Antwort Gottes auf die Not des Menschen. Die Geburt eines Sohnes. Die Geburt des Sohnes Gottes. Seine Geburt ist die erste Hälfte der Antwort auf die Frage, wie wird der Mensch errettet? Die zweite Hälfte wird uns in Kapitel 12 gegeben. Kapitel 12 handelt vom Passahlamm. Das Passahlamm, natürlich ein Hinweis auf das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde um unserer Sünden willen. Also ein Hinweis auf den Tod des Retters. Und damit ist die Frage zur Hauptsache, aber noch nicht vollständig beantwortet, wie wir noch sehen werden, aber zur Hauptsache beantwortet, wie rettet Gott den Menschen aus diesem schrecklichen Gefängnis, in dem er gefangen ist? Diesem Gefängnis der Sünde, des Betrugs der Sünde, der Verblendung durch den Fürsten dieser Welt, dieser elenden Knechtschaft für ein System, dem er dienen muss. Und dass ihm
am Ende als Vergeltung dafür nichts gibt.
Er wird dadurch frei, dass Gott handelt.
Dadurch gerettet, dass Gott einen Retter auf diese Welt kommen lässt
und dass dieser Retter für uns in den Tod geht.
Das ist die göttliche Seite der Errettung.
Aber ich sagte bereits einleitend, dass das zweite Mosebuch uns sehr ausführlich und sehr gründlich Auskunft gibt über Errettung, wie Errettung geschieht, worin Errettung besteht, auch woraus wir errettet werden müssen.
Das ist die göttliche Seite. Und die müssen wir zunächst begreifen und festhalten.
Wenn es um Errettung geht,
dann geht es nur darum Errettung, weil Gott sie sich ausgedacht hat
und sie sich nicht nur ausgedacht hat, sondern weil Gott sie auch gewirkt hat. Er hat es getan, es ist von ihm ausgegangen und darum führt das Werk der Errettung auch sicher zu Gott. Aber zur göttlichen Seite kommt auch die menschliche Verantwortung.
Und auch davon werden diese Kapitel 2 bis 12 deutlich reden. Was ist die Verantwortung des Menschen? Inwiefern liegt es an uns, ob wir gerettet werden oder nicht? Was ist unser Teil?
Ich will nicht sagen unser Beitrag, aber was ist unser Teil
oder unsere Beteiligung
an der Errettung?
Jetzt lasst uns einige Einzelheiten
etwas näher ansehen.
Also die Geburt des Mose wird hier geschildert und Mose ist der von Gott berufene Befreier Israels aus der Knechtschaft in Ägypten.
Nun, Mose muss um dieses Werk, das ihm Gott aufgetragen hat,
oder das ihm Gott auftragen wird,
um dieses Werk zu tun, muss Mose vorbereitet werden. Und etwas vom Wichtigsten ist nicht nur die Vorbereitung des Mose, dass er selber in seinem Charakter, in seiner Gesinnung, in seinem Wesen zubereitet wird, darüber will ich gar nicht reden, sondern etwas vom Wichtigsten ist, dass Mose seinen Gott erkennt, wie Gott ist,
wie dieser große Gott ist, der daran ist, Israel zu retten.
Und so gibt sich Gott dem Mose zu erkennen.
Er offenbart sich dem Mose, und wir wollen in Kapitel 3 einige Dinge uns ansehen, wie der Rettergott sich dem Mose offenbart.
Und Mose muss diesen Rettergott natürlich kennen, damit er mit Einsicht und mit Verstand diesem Volk das Heil Gottes anbieten kann und das Heil Gottes und dieses Volk Gottes herausführen kann aus Ägypten. Nun, Mose ist als der Anführer der Errettung der Israeliten natürlich ein Vorläufer auf den wahren Anführer unserer Errettung, den Herrn Jesus Christus. Und der Herr Jesus Christus ist ja der, der Gott selbst in Person ist, der Sohn Gottes, Mensch gewordener Gott, und er erkannte natürlich den Vater. Er sagt an einer Stelle im Matthäusevangelium im Kapitel 11, sagt er, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem irgend er ihn offenbaren will. Es müsste Matthäus 11, Vers 25 sein. Und so wie der Herr Jesus der war, der Gott vollkommen kannte und darum auch Gott in dieser Welt offenbar machen konnte und darum auch das Heil Gottes offenbaren konnte, um der vollkommene Anführer unserer Errettung zu sein, so muss auch Mose Gott erkennen, den Retter Gott. Und darum folgende Begebenheit, 2. Mose 3. Wir lesen die Verse 1 und 2. Und Mose weidete
die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch, und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Ich lese die Verse 3 und 4 auch noch. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Also es war Gott selbst, der im Dornbusch war, sich im Dornbusch offenbarte und zu Mose redete. Nun, dieses Gesicht, das war in der Tat außergewöhnlich. Mose war ein Mann der Wüste, er war in der Wüste herumgezogen, hatte Schafe geweidet, wohl 40 Jahre lang. Ja, 40 Jahre lang, er war 40 Jahre alt, als er Ägypten verließ, und er war 80 Jahre alt, als er wieder nach Ägypten zurückkehrte. 40 Jahre lang hat er Schafe gehütet in der Wüste, und er wusste, dass ein Dornbusch ist. Und er wusste, dass ein Dornbusch fabelhaft brennt. Und Nächte in der Wüste werden nämlich auch kalt, und die zündet man an und wärmt sich die kalten Finger dran. Und jetzt sieht er einen Dornbusch, Feuer darin, und der Dornbusch brennt nicht. Verbrennt nicht. Es war Gott, der im Dornbusch wohnte, und das, was Mose dort sah, das hat ihn so stark berührt und bewegt, dass er 40 Jahre später, als 120-jähriger Mann, noch von dem Gott redet, der im Dornbusch wohnt. 5. Mose 33, Vers 16. Kurz vor seinem Tod spricht Mose diese Worte aus. Also 40 Jahre nach dem Ereignis. Und das bedeutet, dass er dort eine Begegnung mit Gott hatte und Gott in einer Weise kennenlernte, die sein ganzes Denken, sein ganzes Sinnen vollständig veränderte. 5. Mose 33, Vers 16. Es ist der Segen, den Mose ausspricht über Josef, und es heißt da, das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte, es komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Nun, was bedeutete denn dieses Gesicht? Was war es denn, das Mose darin gesehen und erkannt hatte, was ihn sein Leben lang prägte, bestimmte? Ja, er muss es begriffen haben, was es bedeutete, sonst hätte er 40 Jahre danach nicht von dem Gott gesprochen, der im Dornbusch wohnte. Warum ausgerechnet in einem Dornbusch? Warum rief Gott den Mose aus einem Dornbusch? Das ist doch die erste Frage. Warum nicht vom Himmel? Oder warum erschien er ihm nicht wie einem Abraham in Menschengestalt? Nein, aus einem Dornbusch. Gott wohnt im Dornbusch. Und warum Feuer im Dornbusch? Es hat offensichtlich etwas zu tun mit dem Werk, das Gott jetzt daran ist zu tun. Nun, wovon spricht der Dornbusch? Der Dornbusch ist ein in der Bibel häufig verwendeter Vergleich mit dem Menschen, wie er von Natur ist. Für Gott nutzlos, fruchtlos und erst noch was? Er tritt einmal einen Dornbusch zu nahe. Du merkst es, ein Dornbusch ist abweisend. Bleib mir fern, sonst steche ich dich. Und so ist der Mensch von Natur. Im Buch Hiob steht dieser Satz 2-3 Mal, dass der gottlose Mensch in seinem Herzen spricht, zu Gott spricht, bleib fern von mir, was soll mir der Allmächtige? Und so sind wir Menschen von Natur. So sind wir geworden durch die Sünde. Das hat die Sünde aus uns gemacht. Ich sagte gestern, dass im Herzen des Menschen ein tiefes, unausrottbares Misstrauen gegen Gott seit dem Sündenfall wohnt. Und dieses Misstrauen äußert sich oft so, dass er direkt
auch wenn er es nicht ausspricht, dass er sich direkt gegen Gott wendet, ihn abweist. Komm mir nicht so nahe. Ich bin ich und lass mich in Ruhe. Ich lass mich nicht reinreden. Wir wollen einige Stellen nachschlagen, die den Dornbusch in diesem Zusammenhang verwenden, uns zeigen, dass der Dornbusch ein Hinweis ist auf den gottlosen Menschen. Die erste Stelle, an die ich denken kann, ist Richter 9. Richter 9, ein erster König steht auf in Israel, ein selbsternannter König. Ein übler König, ein gottloser König. Und dieser gottlose König wird von Jotham in jener berühmten Baumfabel mit einem Dornstrauch verglichen. Richter Kapitel 9, Vers 15, Verse 14 und 15, da sprachen alle Bäume zum Dornstrauch, komm du, sei König über uns. Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen, wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch salben wollt, so kommt, vertraut euch meinem Schatten an. Wenn aber nicht, so soll Feuer vom Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren. Und dann sagt Jotham, dieser Dornstrauch, das ist Abimelech, den ihr zum König gemacht habt. Eine Stelle aus den Propheten, der Prophet Micha. Ja, der Prophet Micha, in Kapitel 7, spricht von seinem Volk, von seinen Zeitgenossen, Micha Kapitel 7, Vers 4, und sagt, der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Rechtschaffenste wie eine Dornhecke. Es stand wahrlich schlimm um das Volk Gottes zu seiner Zeit, wenn sogar der Beste wie eine Dornhecke, wie ein Dornstrauch war. Und dann noch eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 6. Vers 44. Verse 43 und 44, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt, denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der Dornbusch, das ist der Mensch, wie er von Natur ist. Und wahrlich, nichts Erquickliches an ihm. Und oft genug sind wir Menschen nicht nur Gott gegenüber wie ein Dornstrauch, sondern auch unserem Nächsten gegenüber. Wir wollen nicht, dass sie zu nahe an uns kommen, sonst stechen wir sie. So ist also der Dornstrauch das passende Bild, der passende Hinweis auf ein von Natur für Gott nutzloses Volk. Ein von Natur unwürdiges Volk. Und im Dornstrauch, im Dornbusch wohnt Gott. Und das ist genau das, was er vorhat. Wir werden das nachher noch deutlicher sehen beim Wozu der Errettung. Gott will solche Menschen retten, die von Natur sind wie ein Dornstrauch. Und er will unter ihnen wohnen. Und dann steht hier, ein Feuer war im Dornstrauch. Nun, wovon spricht Feuer? Das erste Mal, wo die Bibel von Feuer spricht, das ist in 1. Mose 19. 1. Mose Kapitel 19. Das Wort Feuer, das erste Mal vorkommt. 1. Mose 19, 24. Und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen vom Herrn aus dem Himmel. Wir lesen im Neuen Testament, im
Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29. Es ist ein Zitat aus dem 5. Mosebuch. Ich schlage Hebräer 12, 29 auf. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wann zeigt sich Gott als ein verzehrendes Feuer? Wenn er, der Heilige, mit Sünde zu tun hat, dann ist Gott ein verzehrendes Feuer. Und so sehen wir, dass ein Volk, das von Natur ist wie ein Dornstrauch, wenn Gott es mit einem solchen Volk zu tun hat, dann muss er sich im Feuer offenbaren. Und das müsste dann geschehen. Ja, der Dornstrauch müsste hoffnungslos verzehrt werden. Was wollten wir tun, wenn Gott uns so begegnet, wie er ist, und wir so blieben, wie wir von Natur sind? Er müsste uns im gerechten Gericht verzehren. Und doch wird der Dornstrauch nicht verzehrt. Und Mose sagt, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Warum verbrennt er nicht? Er hat die Antwort bekommen. Mose hat die Antwort bekommen. Und er hat das begriffen. Und der Begriff, das ist, weil Gott so ist und so handelt. Nur darum kann ein Volk, das unwürdig ist wie das meine, und die Israeliten waren kein Deut besser als die Ägypter, ein Volk unwürdig wie das meine, dennoch von Gott erlöst, gerettet aus Ägypten herausgeführt werden kann und dass Gott unter ihnen wohnen kann. Nun, hier wird die Frage gestellt, Mose fragt, warum verbrennt der Dornbusch nicht? Nun, wir lesen in Kapitel 12 des 2. Mosebuches, auch von Feuer. Und da wird das Feuer ausdrücklich hervorgehoben. Und das bedeutet, dass das Feuer wichtig ist. 2. Mose 12. Vom Passalam, 2. Mose 12, Verse 6 bis 9. Ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel solle schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchem sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer. Und ungesäuertes Brot mit bittern Kräutern sollen sie es essen. Und dann wird mit Nachdruck hervorgehoben, es muss durchs Feuer. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs in Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten. Feuer. Das Passalamm, ein Hinweis, eine Vorwegnahme auf das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ist einer der Gründe für die Niederschrift des Johannesevangeliums. Johannes ist der Einzige, der in seinem Evangelium diesen Ruf des Täufers aufgezeichnet hat. Siehe das Lamm Gottes! Und Johannes hat die Leidensgeschichte des Herrn und seinen Tod am Kreuz so dargestellt, dass jeder lesende Begriff, er ist das wahre Passalamm und eine Anordnung aus dem Passalamm, aus der Passafeier, wird ausdrücklich von Johannes hervorgehoben, es wird kein Bein an ihm zerbrochen werden. Also Johannes wollte damit sagen, Jesus von Nazareth ist das Passalamm und so ist es. Er ist für uns durchs Feuer gegangen. Das Feuer des gerechten Gerichtes Gottes verzehrte ihn, traf ihn. Und darum kann Gott unter einem solchen Volk wohnen. Darum kann er im Dornbusch wohnen. Nur darum. Wir werden nie aufhören, uns darüber zu verwundern. Nie. Das ist jetzt nicht einfach so von mir seine Behauptung. Die Bibel sagt es. Wir werden nie aufhören, uns darüber zu verwundern, dass tatsächlich das Lamm Gottes das Gericht Gottes an unserer Stelle trug und dass darum Gott unter uns wohnen kann. Steht im Buch der Offenbarung. Steht in Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und inmitten der vier lebendigen Wesen ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und es ist dieser Anblick des Lammes wie geschlachtet, das den Himmel erfüllt mit nie endender Bewunderung und Anbetung. Und jetzt schon, jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, können wir nicht anders, als uns verwundern über diese unfassbare Tatsache. Herr, schauen wir uns doch einmal an, was wir für Leute sind. Und unter solchen wohnt Gott. Das ist der Retter Gott, dem Mose begegnete, den er erkannte und von dem er zu Israel redete. Das war seine Sendung, zu Israel von diesem Gott zu reden. Das war die Sendung des Sohnes Gottes, in dieser Welt seinen Gott und Vater zu offenbaren. In seinen Taten, in seinen Worten und in seinem Tod. Dann wird der Retter gesendet, 2. Mose 4, spricht davon, 2. Mose 4, die Geburt des Retters und dann hier die Sendung des Retters, 2. Mose 4. Wir lesen die Verse 1 bis 8. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Und er sprach: Mein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Auf dass sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Strecke doch deine Hand in deinen Busen. Und er streckte seine Hand in seinen Busen, und er zog sie heraus, und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tue deine Hand wieder in deinen Busen. Und er tat seine Hand wieder in seinen Busen, und er zog sie aus seinem Busen heraus, und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Nun, es geht ja um die Frage, wie rettet Gott? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, ja, aber er hat seinen Sohn auch mit Zeichen ausgestattet, so dass der Herr durch sein Leben, durch seine Worte und durch seine Taten diesen Gott und dieses Heil unmissverständlich verkündigte. Es war ein vollumfängliches Zeugnis. Es war ein überströmendes Zeugnis, in jeder Beziehung vollkommen und vollendet und mehr als genugsam. Und zu diesem Zeugnis, das der Retter ablegte, gehörten auch die Zeichen der Taten. Das zeigt uns erneut, dass Gott das Heil bereitet, die Grundlage zum Heil legt, aber auch alles tut, damit der Mensch dieses Heil auch erkennt. Es geht wirklich alles von Gott aus. Nun beachten wir das, was Mose hier tut. Er tut ja zwei Dinge. Wenn jemand ihm zugeschaut hätte, er wäre sprachlos gewesen, was da geschieht. Hui, das sind ja gewaltige Dinge, ja. Aber es war nicht einfach erstaunenerregende Dinge, die Mose tat. Es waren nicht einfach Wunder, die einen überwältigen, sondern es waren was? Zeichen. Was heißt denn Zeichen? Ein Zeichen ist immer ein Hinweis auf etwas Wichtigeres. Ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas Eigentliches und Bleibendes. Diese beiden Wunder, die er hier tat, die waren schnell vorbei. Aber das, worauf sie hinwiesen, war von ewiger Bedeutung. Ein Zeichen. Und Zeichen haben was? Stimmen. So steht hier. So steht hier. Im Vers 8. Es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, werden sie dir der Stimme des anderen Zeichens glauben. Also ein Zeichen redet. Ein Zeichen ist eine Botschaft. Nun ist eigentlich logisch. Wir sprechen ja hier auch von Schriftzeichen. Es sind Zeichen hier. Und diese Zeichen sind eine Botschaft, was ich hier hingeschrieben habe. Und die Zeichen, die Mose tat, waren in sich eine Botschaft. So auch die Zeichen, die der Herr Jesus tat. Da ging es nicht darum, dass 5000 Leute, die Hunger hatten, nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde nicht mehr Hunger hatten und zufrieden nach Hause gingen. Zeichen! Der Herr wollte ihnen damit etwas viel Wichtigeres sagen. Und so auch das, was Mose hier tut, ist nicht einfach zufällig, nicht einfach irgendwelche x-beliebigen Machterweise, sondern Zeichen. Ja, und worum geht es im zweiten Mosebuch? Um Errettung. Und so dürfen wir doch wohl erwarten, dass es Zeichen sind, die etwas aussagen über die Errettung. Worin die Errettung denn besteht. Und auch wie sie geschieht. Also das erste Zeichen. Was ist in deiner Hand? Ein Stab. Und dann sagt Gott, jetzt wirf den Stab auf die Erde. Nun, warum ein Stab? Und warum sagt Gott, dass Mose den Stab aus der Hand werfen soll? Nun, wenn wir Stab hören oder sehen, dann denken wir Verschiedenes, ein Wanderstab und Wanderstock und so weiter. Aber wir denken auch an anderes. Wir denken bei Stab auch an das Zeichen der Regierungsgewalt, die der Betreffende hat, den Stab in der Hand hat. Schlagen wir dazu auf Psalm 110. Psalm 110, Verse 1 und 2. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr herausziehen und senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Stab ist das Zeichen der Herrschaft. Das ist ein bekanntes Zeichen der Herrschaft. Man kann das sehen auf sehr vielen altorientalischen Reliefs. Da sitzt irgendein Darius von Persien, hat eine prächtige Krone und ganz sicher ein Stab in der Hand. Und in der Bibel ist das tatsächlich, wie wir jetzt gesehen haben, ein Hinweis, ein Symbol auf Herrschaft. Und was soll Mose tun? Den Stab auf die Erde werfen. Ja, ist denn nicht genau das geschehen beim Sündenfall? Wozu hat Gott den Menschen erschaffen? Das sagten wir gestern. Herrschaft und Leben. Er hat beides verloren durch den Sündenfall. Das Leben verloren, im Tod unterworfen, hat die Herrschaft verloren. Er hat den Stab aus der Hand geworfen. Und das ist das Erste, was Gott dem Menschen klar machen muss. Dass er durch die Sünde das, was er von Gott empfangen hatte, verloren hat. Er hat noch etwas verloren, das zeigt das nächste Zeichen. Er hat das Leben verloren, aber auch die Herrschaft verloren. Verloren! Aus der Hand geworfen. Und es ist nicht so, dass diese Macht einfach verloren ging und jetzt nirgendwo ist. Nein, sie wurde von einem anderen usurpiert, übernommen. Allerdings mit Gottes Zulassung. Wozu wird der Stab? Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und genau das ist geschehen durch den Sündenfall.
Der Mensch ist seither ein von Satan beherrschter, geknechteter, ja oft genug auch von Satan gejagter, durch Todesfurcht, also durch Einflößen von Angst, hält der Satan den Menschen gefangen. Das ist einfach genug zu erkennen und einzusehen. Und das muss Gott dem Menschen, wenn er den Menschen retten will, klar machen. Er wird ihm sicher zeigen, dass er alles getan hat, um ihn zu retten. Aber er muss ihm auch zeigen, du musst gerettet werden. Du bist verloren. Mose flieht vor der Schlange und dann redet der Herr wieder. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Nun, das kann ja kein Mensch bei Verstand tun. Eine Schlange beim Schwanz fassen, das ist das Dümmste, was man machen kann. Also wenn man schon eine Schlange anfassen muss, dann direkt unter dem Hals. Das machen so die Leute, die so in Schlangen hantieren müssen. Ich meine jetzt nicht die Schlangenbeschwörer, sondern solche, die zum Beispiel Schlangengift für Erstellen von Schlangenserum den Schlangen abmelken müssen. Die sie auch mal nehmen und die halten die ganz dicht unter dem Kopf. Aber der Herr sagte Mose, fasse sie beim Schwanz. Ja, und was geschieht? Er streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Nun, wir hörten das vorhin schon, Mose ist in seiner Sendung an Israel ein Bild auf den wahren Retter, den von Gott in diese Welt Gesandten. Und Jesus Christus war der, der in diese Welt kam, um die Werke des Satans zu zerstören. Und er hat das vor Augen der Israeliten demonstriert. Er hat Besessene befreit. Und dann hat er gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und damit ist offenbar, dass ich der König dieses Reiches bin, euer Messias und euer Retter. Er konnte durch den Finger Gottes die Dämonen austreiben. Matthäus Kapitel 12, Vers 28. Oder durch den Geist Gottes. Ich glaube, Lukas sagt Finger Gottes und Matthäus Geist Gottes. Ja. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Und noch Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und des Fleisches teilhaftig sind, hat auch ihr gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Das konnte nur er. Aber dann geht das Neue Testament weiter und sagt uns, dass alle, die an ihn glauben, durch ihn und in ihm Gewalt über die Macht des Feindes empfangen. Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Oder eine bemerkenswerte Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Solche, die an den Herrn Jesus glauben und sein Heil erfasst haben und dadurch mit ihm eins geworden sind, von denen sagte Herr Jesus, sie werden Schlangen aufnehmen. Markus 16, Vers 18. Sie werden Schlangen aufnehmen. Der Geist Gottes hat das Markus eingegeben zu schreiben. Und ich denke, dass Markus durch die Erleuchtung durch den Heiligen Geist auch einen erleuchteten Verstand hatte. Und ich nehme an, Markus wird an diese Episode in 2. Mose 4 gedacht haben. Mose nimmt die Schlange auf. Und wer einen Sohn Gottes zum Glauben kommt, kann dasselbe tun. Mit einem Mal hat er den Stab wieder in der Hand. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünde, nicht mehr Knechte Satans, nicht mehr in der Knechtschaft der Todesfurcht. Wir sind davon befreit. Und mit Christus herrschen wir im Leben, jetzt schon. Wir herrschen noch nicht in dieser Welt und über dieser Welt, aber im Leben herrschen wir bereits mit Christus. Steht das irgendwo? Ja, das steht irgendwo. Römerbrief, Kapitel 5. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und so kann Paulus sagen, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, Satan herrscht nicht mehr über uns, sondern wir herrschen im Leben, im Glauben mit Christus. Wir haben den Stab wieder in der Hand. Und das bedeutet übrigens das Zeichen in Markus 16, Schlangen aufnehmen. Das wäre ja lächerlich, wenn Gott von uns erwartet, wir müssen Schlangenmanipulierer werden. Das können irgendwelche Fakirs auch. Nein, es ist ein Zeichen, das etwas zum Ausdruck bringt, dass wir tatsächlich in ihm und durch ihn über die Macht des Feindes Vollmacht haben. Befreit von der Gewalt der Sünde, versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das bedeutet dieses Zeichen. Und dann ein zweites Zeichen. Der Herr sagt zu Mose, tue deine Hand in deinen Busen, also in den Hemdbausch. Die Alten hatten noch bequemere Kleider als wir, schön weite Gewänder. Und da konnte man ganz leicht die Hand in den Hemdbausch stecken. Und dann zog er die Hand wieder heraus. Und was muss er sehen? So, Gott sagt ihm gewissermaßen, steck deine Hand mal in dein Herz hinein. Und jetzt hol mal heraus die Hand. Aussatz. Das ist in deinem Herzen. So ist dein Herz unrein. So sind wir geworden. Durch die Sünde. Markus Kapitel 7 sagt, was im Herzen des Menschen ist. Markus 7, Verse 21 und 22. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen hervor die schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Es ist gewissermaßen, als ob der Herr durch diese Worte das herausholt, was in unseren Herzen ist. Was, ein guter Kern? Glaubst du daran? Ja, deine Fassade mag schön sein, aber der Kern ist nicht gut. Hol mal heraus aus deinem Herzen, was da ist. Bring es ans Tageslicht, Aussatz. Und dann tu deine Hand wieder in deinen Busen, steckt sie wieder in seinen Busen, zieht sie wieder hervor und sie ist wieder wie sein Fleisch. Dieses Zeichen sagt, dass der Mensch, der an den Sohn Gottes und an sein Werk glaubt, dass er durch diesen Glauben gereinigt wird, ein reines Herz bekommt. Das steht an einer Stelle buchstäblich so, dass Gott durch den Glauben die Herzen reinigt. Das steht in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15. Vers 9, Verse 8 und 9. Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie auch uns, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und das wollen auch all diese Zeichen besagen, die der Herr tat, als Aussätzige reinigte. Dass durch den Glauben an ihn der Mensch vor Gott rein wird. Dass sein Herz gereinigt wird, sein Innerstes, sein Kern, der Sitz seiner Persönlichkeit. Das ist die Stimme dieser Zeichen. Gott hat durch die Sendung seines Sohnes, durch das, was er redete und durch das, was er tat, deutlich geredet. Die Zeit dürfte um sein. Ja, wir schließen dann hier ab und machen eine Pause.